In der heutigen Folge sprechen wir über die Gründe für den Kursrutsch bei Intel, über die möglichen Quantensprünge im Biotech-Bereich und beleuchten die 2026er Pipeline von BioNTech.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Zoff Bender
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Lukas, da stehen wir hier wieder eine Woche später. Wir haben ja letzte Woche schon zusammen eingesprochen und wir hatten durchaus eine turbulente Woche vorausgesagt und der Markt bzw. Donald Trump hat durchaus mal wieder geliefert. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen. Ja. Das sehen wir jetzt gleich auch bei dem Rückblick auf die vergangene Woche heute am 27.01.2026. Ja, wir hatten letzte Woche um diese Zeit noch davon gesprochen, dass Trump mal wieder neue Zölle gegen ausgewählte Länder aus der Eurozone angedroht hatte. Das hat auch immerhin dafür gereicht, dass der DAX gemessen an dem Allzeithoch, das wir ja noch eine Woche davor gesehen haben, fast 1200 Punkte in der Spitze verloren hatte. Der DAX war immerhin bis auf Stände von 24.350 Punkten zurückgekommen. Es kam dann in Davos aber doch nicht zu der befürchteten maximalen Eskalation im Grönland-Konflikt. Da kommst du gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, Lukas. Trotzdem traten die Kurse mehr oder weniger so ein bisschen auf der Stelle in der letzten Woche. Irgendwie scheint man aktuell doch so ein wenig vorsichtiger zu sein. Da haben wir einerseits ja die politischen Unsicherheiten und dann stehen wir auch noch vor einer ziemlich spannenden Woche mit Blick auf die Berichtssaison. Aber da kommen wir nachher beim Ausblick nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Bisschen Schwung kam dann am Freitag noch in den Markt rein. Gute Einkaufsmanager-Indizes aus den USA haben dann zumindest noch mal so ein bisschen die These nach einer möglichen konjunkturellen Erholung im neuen Jahr untermauert. Und das reichte dann immerhin für ein kleines Plus im DAX. Da sind allerdings dann auch die leichten Kursgewinne von gestern schon mit reingerechnet. Schlusskurs gestern unter 25.000 Punkten nach wie vor, 24.933. Auf Wochenbasis aber immerhin plus von 1%, was stehen bleibt. Ein bisschen besser sah es in den USA aus, plus 1,5% im S&P 500 und gut 2% immerhin im Nasdaq, auch der gestrige Tag mit reingerechnet. Aber Lukas, du holst uns mal ganz kurz ab, was denn da tatsächlich in der letzten Woche, vor allem in Davos, abgegangen ist. Das war ja durchaus mal wieder ein ziemlich skurriler Auftritt vom mächtigsten Mann der Welt da in der Schweiz.
Ja, absolut. Und der sogenannte Taco-Trade hat echt auch wieder dort zugeschlagen.
Mal wieder bemüht, genau.
Taco steht ja für Trump always chickens out. Und heißt so viel wie Trump macht immer einen Rückzieher. Und ja, es kann man sich jetzt drüber streiten, ob er jetzt da als Sieger rausgeht oder als Verlierer. Aber ja, Donald Trump hat auf dem Wirtschaftsforum in Davos die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ganze 80 Minuten lang hat Donald Trump auf dem Forum gesprochen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, der dann auch die Märkte bewegt hat, war, dass das Thema Grönland für ihn zwar noch nicht erledigt ist und er auch Grönland unbedingt besitzen möchte, allerdings sagt er, dass er dafür keine Gewalt anwenden möchte. Und das hat dann die Märkte auch erstmal enorm beruhigt, weil ein solcher Akt auch vorher nicht ausgeschlossen wurde, was dann gleichzeitig hätte das Ende der NATO bedeuten.
Das war genau das, wo wir letzte Woche aber darauf hingewiesen hatten, dass das zu einer maximalen Eskalation hätte führen können, aber dann doch.
So kam es Gott sei Dank nicht und dementsprechend war dieser Satz, dass er keine Gewalt anwenden möchte, wirklich sehr, sehr positiv.
Traurig genug, ja.
Ja, genau. Darüber hinaus bekannte er sich sogar zur NATO und wollte diese auch stärken, hat aber dann am gleichen Tag auch für Gespräche gefordert und diese fanden dann auch statt und zwar mit dem NATO-Generalsekretär Rutte und hier einigte man sich dann wohl im Nachgang darauf, dass die Militärbasen auf Grönland an die USA übergeben werden und damit war dann auch erstmal das Thema Grönland beziehungsweise vielleicht noch nicht ganz vom Tisch, da werden wir mit Sicherheit nochmal hier und da was von hören. Aktuell ist ja eher Kanada das Thema mit den 100% Zöllen vom Wochenende.
Vorbei wird es gewiss noch nicht sein, da hast du
genau,
recht.
Genau, ja. Mit Sicherheit nicht. Aber das hat Donald Trump auf jeden Fall dazu geritten, die Zölle gegenüber der EU, darunter ja auch Deutschland, erstmal wieder vom Tisch zu fegen. Und dementsprechend waren dann auch nach dieser Info, die größten Gewinner, die Autowerte, und darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen.
Als größte Verluste, Verlustbringer in der Vorwoche
natürlich. Ganz genau. Auch, ne? Genau. Wir haben über die Marge gesprochen deswegen. Aber was kam sonst noch rein? Ansonsten haben wir noch Konjunkturerwartungen von der ZEW. Haben wir letzte Woche auch gesagt, dass die am Dienstag ja kamen, und hier bestätigte sich tatsächlich die Erwartung des IWFs. Und zwar ist die Konjunkturerwartung um 4,2%. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier, erwartet war eine Steigung von 4,2 Zähler auf glatte 50 Punkte, und gemeldet wurde dann überraschend ein deutlicher Anstieg auf 59,6 Punkten, also nochmal 9 Punkte über den erwarteten Punkten, also schon sehr, sehr positiv aufgenommen. Dagegen wurde dann allerdings gestern der IFO gemeldet, und der war sogar leicht unter Erwartung. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob entweder man sich hier bei den Erwartungen so ein bisschen an der ZEW-Umfrage orientiert hat, oder die Wahrnehmung von den Finanzexperten und der tatsächlichen Unternehmer klaffen komplett voneinander ab, was Deutschland angeht. Aber die Börse hat es tatsächlich letzte Woche auch nicht interessiert, dass die ZEW-Umfragen so gut waren, weil Donald Trump halt gleichzeitig in Davos gesprochen hat. Dann habe ich hier noch, du hast gerade schon die Einkaufsmanager erwähnt, aber in den USA wurde auch noch das BIP-Wachstum fürs dritte Quartal gemeldet, und das war auch besser als erwartet. Da liegt man jetzt bei 4,4, und ich glaube, erwartet waren 4,3, also nicht ganz so enorm, aber deutlich besser auf Erwartungen und zumindest auch schon mal übertroffen.
Der Markt hat es am Freitag dann auch noch positiv quittiert,
genau.
Da haben wir gerade drüber gesprochen.
Und ich glaube, dann habe ich alles.
Genau, wenn wir Rückblick dann mal komplett machen, dann gibt es hier auf jeden Fall auch nochmal mindestens 2, 3 interessante Themen, über die wir vielleicht kurz sprechen sollten. Als erstes, führt kein Weg dran vorbei, wieder der Blick auf den Goldpreis. Hier gibt es seit Wochen ja eigentlich nur eine Richtung. Wieder neue Höchststände auf zwischenzeitlich nicht nur erstmals über $5,000 pro Unze, sondern sogar gestern im Tagesverlauf mehr als 5.100 Dollar pro Unze. Aktuell sehe ich gerade $5,084. Eine Richtung nur, und zwar gehen Norden in den letzten Wochen.
16% im Laufen.
Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, das macht fast 6% plus allein in der letzten Woche und knapp 17% im laufenden Kalenderjahr. Und das, Lukas, wir hatten ja die Jahresschlussfolge auch hier mit moderieren können, nach über 50% Kursgewinn allein im letzten Kalenderjahr 2025.
Aber nicht zu toppen von Silber, die ja tatsächlich schon.
Naja, und das.
Oder kommst du jetzt auch noch drauf?
Ja, komme ich auch nochmal drauf. Ja, aber also, was wir in der letzten Woche ja schon gesagt hatten, hier wird mittlerweile schon irgendwie die ganz große Vertrauensfrage gestellt. Deswegen auch der rasant gestiegene Goldpreis. Also Vertrauen in die Weltordnung, die mittlerweile mehr als nur sichtbare Risse bekommen hat. Aber auch Vertrauen in den Dollar, in das Geldsystem insgesamt.
Wir haben es gestern ganz schön formuliert mit Abwertung der Fiat-Währung.
Ja, das ist ziemlich gut. Das ist es. Die Basement Trades heißt ja auch das Zauberwort. Ja. Also raus aus Geldwerten, raus aus den Fiat-Währungen, was du gerade sagst, und rein in Reale, in Sachwerte, also in Aktien und halt Edelmetalle wie Gold. Aber noch verrückter, du hast gerade schon gesagt, ist das, was da gerade bei Silber passiert. Letzte Woche haben wir erst die 100-Dollar-Marke geknackt. Gestern waren es dann die 110 Dollar. Und aktuell stehen wir auch wieder bei 110 Dollar pro Feinunze. In der Spitze waren es gestern aber sogar 117 Dollar pro Unze Silber. Und das waren dann sogar in der Spitze über 20% Kursgewinn auf Wochenbasis. Mhm. Und im laufenden Jahr stehen hier mittlerweile sogar fast 50% Kursgewinn. Laufend, Entschuldigung, das Jahr ist ja gerade mal 3,5 Wochen alt. Also es ist schon verrückt.
Ja, Januar.
Also Wahnsinn. Zwei Sachen sind hier vielleicht nochmal interessant und wichtig. Das Ganze wird nämlich aktuell deswegen nochmal so ein bisschen befeuert, weil durchaus Sorgen im Markt sind. Sind wir wieder beim Thema Zölle, dass möglicherweise US-Zölle auf Kupfer und Silber kommen könnten. Deswegen werden aktuell auch ungewöhnlich viele physische Auslieferungen Richtung USA festgestellt und auf den Weg gebracht. Und bei Silber, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, kommt halt auch dazu, dass Silber eben nicht nur als Geldanlage dient, sondern vor allem auch ein wichtiges Industriemetall ist, und das eben für die ganzen Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie auch benötigt werden. Und Stichwort Energiewende, Nachfrage aus Sektoren dann wie Photovoltaik, Elektronik, E-Mobilität, die bleibt einem einfach auch weiter hoch und pusht den Kurs dann nochmal entsprechend. Also Silber profitiert also aktuell quasi von so einer Doppelrolle als Anlage und Industriemetall. Aber allein die Volatilität von gestern verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal ganz schön. Wir beide haben gerade vor dem Podcast noch darüber gesprochen, dass hier auch von heute auf morgen durchaus auch mal stärkere Korrekturen drohen könnten. Weil was stark steigt, kann auch mal temporär stark fallen. Wobei der strukturelle Trend eigentlich schon irgendwo intakt ist, ne? Bei Gold und Silber.
Ja, also die Nachfrage ist da.
Aus den Gründen, die wir gerade auch genannt haben. Ja.
Gold erlebt gerade seinen eigenen. Es ist interessant eigentlich, dass der Bitcoin auf Jahressicht da mal irgendwie auf der Stelle tritt.
Ja.
0,24% im laufenden Jahr, also eine Nullrunde.
Können wir da nämlich auch schon Haken dran machen. Also nach wie vor eben nicht diese Funktion, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, digitales Gold, da sind wir weit von weg. Aber der starke Goldpreisanstieg in den letzten Tagen ist wahrscheinlich auch ein Stück weg ein Warnsignal für den Bond, für den Anleihemarkt. Wir sehen nämlich weiterhin, dass die Renditen zumindest am langen Ende weiter steigen. Hier in Deutschland klopfen wir so langsam wieder an die 3% an. Das wären dann fast auch die höchsten Zinsen seit 2011, 2012, also seit weit über 10 Jahren. Und in den USA die Renditen für 10-Jährige mittlerweile wieder über 4,2%. Und da haben wir bereits auch drüber gesprochen, dass das durchaus die Achillesferse für die USA bzw. für Trump sein könnte, wenn dann tatsächlich am langen Ende die Zinsen steigen. Förderlich, dafür wird gewiss auch nicht sein, dass die Demokraten in den USA jetzt letzte Woche signalisiert haben, einem Finanzierungspaket für das Department of Homeland Security nicht zustimmen zu wollen, solange bestimmte umstrittene Posten wie zum Beispiel die ICE-Finanzierung in diesem Paket enthalten sind. Und das wiederum schürt dann nochmal wieder Ängste vor einem möglichen neuen Shutdown in den USA.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja tatsächlich auf 70% angestiegen. Ich glaube 75% jetzt am Wochenende.
Dass wir nochmal in den Shutdown reinkommen.
Zum 31.01., also auch jetzt quasi fast schon vor der Tür, nochmal einen weiteren Shutdown haben.
Ja. ICE, das vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, ist übrigens diese gerade mehr als umstrittene US-Einwanderungsbehörde. Sie haben es bestimmt mitgekriegt und ich glaube, über das, was da am Wochenende auch in Minnesota mal wieder passiert ist, brauchen wir an dieser Stelle auch nicht viel zu sagen. Also da ist mittlerweile schon ordentlich auch innenpolitischer Sprengstoff in den USA angerührt worden. Gucken wir mal, wo da die Reise noch hingeht. Aber das soll es gewesen sein zum Rückblick, Lukas. Ab auf die Unternehmensseite.
Ja, können wir machen.
USA bleiben wir aber, glaube ich, ne?
Genau. Und zwar hat die USA sich ja an diesem Unternehmen sogar beteiligt. Die Rede ist von Intel. Und ich habe mir mal die Quartalszahlen von Intel angeschaut, die am 22. Januar veröffentlicht wurden. Und die Zahlen waren tatsächlich sogar richtig, richtig gut. Die Aktie verlor aber trotzdem nach den Zahlen gute 25%. Und gut, liegt vielleicht auch daran, dass die im laufenden Jahr schon gut 45% nach oben gelaufen ist. Aber ja, der Reihe nach. Gucken wir uns als erstes mal die Zahlen an und sagen dann, gehen wir kurz mal auf den Ausblick. Aber also der Umsatz lag im letzten Quartal bei 13,7 Milliarden US-Dollar und damit tatsächlich am oberen Ende der Schätzung. Allerdings auch 4% niedriger als im Jahresvergleich. Und am stärksten wächst hier natürlich auch, wie bei allen anderen Chip-Konzernen, Taiwan Semiconductor. Wir haben es auch letzte Woche genannt. Also auch hier der stärkste Wachstum kommt aus dem Bereich Data Centers und AI, bei dem der Umsatz um tatsächlich 50% angestiegen ist. Die Marge ist 140 Basispunkte über der Prognose bei 37,9% und deutlich überrascht hat tatsächlich der Gewinn pro Aktie, EPS, mit 0,15, während die Erwartungen bei 0,08 lagen, also fast doppelt so hoch als die Erwartungen. Und die Frage ist natürlich, wie passt das zusammen? Der Umsatz ist nicht sonderlich stark gestiegen, die Marge ist zwar gestiegen, aber auch jetzt nicht so extrem und auf einmal ist der Gewinn deutlich über der Schätzung, fast doppelt so hoch. Und das liegt tatsächlich daran, dass Intel weiterhin bei der Konzernumstrukturierung extrem auf die Kosten achtet. Andererseits wirft man Intel vielleicht auch ein bisschen vor, dass sie die Erwartung absichtlich auch deutlich, also unten gehalten haben, um dann jetzt auch positiv zu überraschen. Aber gut, die Erwartungen kommen ja auch seitens der Analysten. Aber ja, alles irgendwie noch keine Gründe, warum die Aktie dann gut 25% verloren hat. Und das liegt, wie so oft, an dem Ausblick nach vorne. Denn Intel-CEO Lip Bu-Tan und CFO Dave Zinsner beschreiben tatsächlich aktuell eine enorme, massive Nachfragewelle, die überwiegend von der KI- und Rechenzentrenseite getrieben wird. Auch der PC-Markt ist zumindest im letzten Jahr sehr stark gewachsen und man zeigt hier das stärkste und schnellste Wachstum seit 2021. Und dementsprechend sind sie auch sehr, sehr positiv, was die Nachfrage angeht nach vorne hin. Das Problem an der Sache ist, Intel hat im letzten Quartal ihre laufende Produktion verkauft und fast die kompletten Lagerbestände. Dave Zinsner, der CFO, sprach davon, dass beim Eintritt, und ich zitiere mal, beim Eintritt in das Jahr 2026 sind unsere Pufferlager erschöpft. Und gleichzeitig
deckt sich auch Lukas 1:1 mit dem, was wir letzte Woche zu Taiwan Semiconductor gesagt haben. Ne? Ja. Also dass der Engpass eigentlich die Kapazitäten sind, die Nachfrage deutlich höher ist, als das, was das Angebot überhaupt nur an die Rampe geliefert werden kann.
Ne? Also die sind auch sehr, sehr enttäuscht über sich selbst, dass sie die Nachfrage
nicht bedienen können.
Auf dem Markt nicht bedienen können. Und das ist so ein Riesenproblem. Entsprechend spricht man hier von einer Rekordnachfrage, die allerdings auf leere Intel-Chips trifft, also Intel-Lager-Chips. Und gleichzeitig ist das Problem, dass die Materialien nicht geliefert werden können. Da kommen nämlich dann die zwei Komponente zusammen.
Ja.
Leere Lager, keine Materialien nach vorne hin und trotzdem eine erhöhte Nachfrage. Wo man natürlich dann vielleicht auch vermuten könnte, dass wenn ich bei Intel die Sachen gerade nicht kriege, aber meine Rechenzentren bauen will, gehe ich vielleicht dann auch zu den Mitbewerbern, die vielleicht gerade noch liefern können. Aber alles auch wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Genau, damit ist nämlich der erwartete Gewinn seitens Intel für das erste Quartal neu angepasst worden und zwar haben wir hier einen Gewinn pro Aktie, der erwartet wird von 0,00, also eine schwarze Null, gerade eben gesagt, letztes Quartal bei 0,15 und das ist natürlich schon ein Grund, warum die Intel-Aktie dann 25%
verloren. Da muss man, glaube ich, dazu sagen, dass im laufenden Jahr auch schon gut gelaufen
war. Ja, 45%, sagte ich, genau.
Ja, ja.
Tatsächlich hat man dann nochmal darauf hingewiesen, dass steigende Preise bei den Lieferanten auch die Marge erheblich beeinflussen könnte, negativ natürlich. Und wir erinnern uns an den Podcast von André und Marco, glaube ich, bei dem André auch auf Samsung eingegangen ist, aber insgesamt auch auf die Branche, weil nämlich eine Preiserhöhung in diesem Bereich, gerade auch die DRAM-Speicher, also Micron, SK Hynix und auch Samsung, schon eigentlich angekündigt worden sind. Und das sind natürlich dann nochmal ein Bereich, der negativ dann darauf auf die Marge drückt. Gleichzeitig wird der Umsatz, also die Produktion nicht stattfinden können, so wie gewünscht. Und ja, alles Komponente, warum die Aktie verlor. Im Fokus für 2026 steht weiterhin der Intel 18A. Das soll, und das wurde auch immer wieder erwähnt, fortschrittlichste Halbleiter- und Fertigungsverfahren seitens Intel, welche vollständig auf US-Boden hergestellt wird. Und genau das, US-Boden, wurde immer wieder darauf hingewiesen. Herstellung made in the USA.
Auch da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube, aktuell sind es gerade mal 10% der benötigten Chips, die tatsächlich in den USA auch selbst gefertigt werden. Und das ist diese Abhängigkeit, die man auf ein Minimum reduzieren will, indem diese Zahlen eigentlich nach oben kommen. Ne?
Genau. Ja? Mag es dann politisch bedingt sein oder halt insgesamt einfach nur gewünscht, aber das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso sich Nvidia ja im letzten Jahr, ich weiß nicht genau wann es war, mit 5 Milliarden US-Dollar an Intel beteiligt hat. Einerseits möchte Nvidia dann wahrscheinlich auch strategisch breiter aufgestellt sein und sich jetzt mit der Produktionsstätte, vielleicht sogar die einzige Produktionsstätte, die sich komplett in den USA quasi befindet, nicht wirklich verscherzen. Gleichzeitig machen sie sich weniger abhängig von Asien, beziehungsweise konkret von TSMC. Außerdem hat sich ja auch Donald Trump seitens mit der Regierung, hatte ich eingangs schon gesagt, im letzten Jahr an Intel beteiligt und das unter anderem auch, um die heimische Lieferketten zu stärken. Also insgesamt Fazit, starkes Quartal im letzten Jahr, ein sehr enttäuschender Ausblick für dieses Quartal, aber man erwartet, dass sich die Transformation von Intel weiter fortsetzen kann und sich der größte Konzernumbau in der Geschichte auch weiterhin lohnt. Schauen wir uns mal die Entwicklung an, auf 5 Jahre tatsächlich sogar noch leicht im Minus, 10%.
Und das als Halbleiter.
Das als Halbleiter. Ja. Würde ich jetzt Taiwan Semiconductor drüber legen, wird die ganze Geschichte ganz anders aussehen, aber auf ein Jahr hat sie sich zwischendurch schon verdreifacht, ist inzwischen aber bei, nicht verdreifacht, sondern verdoppelt, sorry, und war zwischendurch also bei über 100%, inzwischen liegen sie auf ein Jahressicht bei 86%, also
auch noch ordentlich.
Auch noch ordentlich, aber so viel zu Intel.
Ja,
Jetzt weiß ich nicht, Lukas, wie ich die Brücke zu deinen schlagen kann.
Ist
aber
egal, aber bevor...
Auch gutes Jahr 2026 auf jeden vielleicht,
Fall. Das trifft
ein.
Auf jeden Fall zu, bevor wir uns dann nämlich ab der nächsten Woche, wir kommen nachher beim Ausblick auch nochmal drauf zu sprechen, wahrscheinlich dann größtenteils den großen Tech-Unternehmen mal wieder widmen werden, gucken wir nochmal auf eine Branche, wo wir schon ein paar Mal gesagt haben, dass das die Branche sein könnte, die auch mit Blick auf den Einsatz von KI eine der ganz großen Profiteure im kommenden Jahr oder im aktuellen Jahr sein könnte. Wir sprechen über den Biotech-Bereich und hier mal wieder über zwei alte Bekannte, die ihren Zenit auf dem Hochpunkt von Corona hatten, also mittlerweile 5-6 Jahre schon her. Und wir sprechen über den Einsatz von mRNA. mRNA steht für Messenger, jetzt muss ich es ablesen, Ribonukleinsäure oder Boten-RNA. Um diese Boten-RNA dient in der Biotechnologie als genetischer Bauplan der Körperzellen anleitet, spezifische Proteine selbst herzustellen, um dann Krankheiten zu bekämpfen oder zu verhindern. Und bekannt geworden ist mRNA durch den Einsatz eben gegen den Coronavirus und aktuell auch in der Entwicklung für den Schutz vor Influenza, Malaria oder Gürtelrose. Noch interessanter wahrscheinlich aber, dass diese Technologie vor allem im onkologischen Bereich zum Einsatz kommt, beziehungsweise kommen könnte. Nämlich mit Hilfe dieser Technologie könnte personalisierte Krebsimmuntherapien erstellt werden, bei denen das Immunsystem dann trainiert wird, tumorspezifische Merkmale zu erkennen. Und in der mRNA-Forschung fungiert künstliche Intelligenz nämlich als entscheidender Beschleuniger und Präzisionswerkzeug, indem sie die Entwicklungszeit um bis zu 70% dann tatsächlich verkürzen können. Und jetzt kommen wieder zwei alte Bekannte ins Spiel, die diese Technologie nämlich bereits vor fast genau 5 Jahren angewandt haben und als erste dass es einen Impfstoff gegen den Coronavirus auf den Markt gebracht hatten, mit Hilfe eben genau dieser Technologie. Aber gerade in der letzten Woche haben beide Unternehmen positive Studien und Daten zu entwickelten mRNA-basierten Therapien bekannt gegeben. Bei Moderna, das ist der erste der beiden, war es eine positive Studienreihe oder Studiendaten zu einer Hautkrebstherapie, die gemeinsam mit dem amerikanischen Pharmakonzern Merck entwickelt werden, beziehungsweise gemeinsam mit einem Medikament von Merck zum Einsatz kommt. Bei einer gemeinsamen Anwendung eben mit einem solchen Medikament von Merck soll nämlich das Risiko eines Wiederauftritts von bestimmten chirurgisch entfernten Hochrisikomelanomen um bis zu 50% reduziert werden können. Und diese Nachricht hat den Kurs auf jeden Fall mal richtig gut getan. Nach der Nachricht in der letzten Woche konnte der Kurs nämlich zwischenzeitlich um über 20% zulegen. Auf Wochenbasis sind dann immerhin noch 12% Kursplus stehen geblieben. Und auch hier, Lukas, was du gerade gesagt hast, erfolgreiches Jahr 2026. Auf Kalenderjahr Basis stehen hier mittlerweile fast 52% Kursgewinn zu Buche. Also so viel mal kurz zu Moderna, aber ich hatte es gerade gesagt, dass beide einzigen Highflyer letzte Woche ganz ordentlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähnlich war es nämlich bei BioNTech. Auch hier gab es gute Nachrichten und zwar hat BioNTech einen begehrten sogenannten Fast-Track-Status erhalten. Ebenfalls für eine mRNA-Krebsimmuntherapie mit dem Namen BNT113. Und BNT113 soll nämlich für die Behandlung von Karzinomen des Kopf- und Halsbereiches eingesetzt werden. Und dieser Fast-Track-Status, den BioNTech jetzt von der FDA, also der amerikanischen Arzneimittelbehörde, bekommen hat, beschleunigt natürlich jetzt die weitere Entwicklung dieser Therapie. Und das passt dann auch gut zu dem Nachrichtenfluss von BioNTech. Da hat nämlich Mitte Januar der CEO Ugur Şahin, der Name ist dem einen oder anderen vielleicht noch ein Begriff, auf einer Healthcare-Konferenz für 2026 unter anderem 6 neue Phase 3 Studien und 7 wichtige Studienergebnisse angekündigt. Und auch hier hat die Aktie deutlich zulegen können, über 10% plus allein in der letzten Woche. Und auch hier sind es, ich gucke gerade mal, ja, auch fast 20% im laufenden Kalenderjahr. Also nach wie vor, glaube ich, spannende Nachrichten. Es wird ja schon länger propagiert, dass wir hier in den kommenden Jahren wahrscheinlich Quantensprünge im biopharmazeutischen Bereich sehen könnten. Das wird bestimmt noch nicht die letzte Nachricht zu BioNTech Moderna gewesen.
Die saßen halt auf einem Haufen Cash. Ne?
Das ist der Vorteil
fast jetzt auch. Abgefrühstückt ist, oder?
Ja, aber es ist natürlich auch der große Vorteil, dieses Cash, wenn es sinnvoll investiert gewesen ist, in die Forschung, in die Entwicklung. Wir sehen es ja gerade.
Auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber den Konkurrenten.
Ja, wir sehen es ja gerade bei BioNTech, wenn da allein 6 Medikamente in dieser Phase-3-Studie sind. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Eins bricht durch und kriegt die Zulassung und kann Blockbuster-Potenzial entfalten, dann wird auch richtig Geld verdient.
Ich glaube, vom Blockbuster-Potenzial spricht man, wenn es einen Umsatz von 1 Milliarde
plus X. Genau.
Plus X, genau.
Ja, genau. Ja. Ja, aber so viel zum Thema Biotech, BioNTech, Moderna. Lukas, ab in die Region.
Ja,
ab in die Region. Haben wir auf jeden Fall auch nochmal einen spannenden Ausblick gleich für die Woche.
Genau, bevor wir, erst schauen wir auf die Region, ja. Aber ganz tatsächlich nicht ganz so schöne Nachrichten. Und zwar befinden wir uns heute in Münster und es geht um die REWO Group, die allerdings nicht aus Münster kommen, sondern ihren Sitz in Berlin haben, 2008 gegründet wurden und es ein großer deutscher Hotelbetreiber ist. Sie besitzen also nicht die Hotels, sondern betreiben die Hotels. Das ist ihr Kerngeschäft. Manche besitzen sie vielleicht auch, aber das ist nicht ihr Kerngeschäft. Darunter auch bekannte Marken wie das Hilton oder die H-Hotels. Und warum betrifft das jetzt Münster? Die REWO Group hat im Januar jetzt tatsächlich Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Und die REWO Group, und jetzt kann man sich vielleicht denken, betreibt auch das ein oder andere Hotel in Münster. Und zwar konkret einerseits das Mövenpick Hotel, das H4 Hotel Münster und das H.Hostel, also Hostel Münster. Und erstmal soll der Hotelbetrieb tatsächlich weiterlaufen. Alle Buchungen sollen auch gültig bleiben. Offen ist natürlich die Frage, ob ein Betreiberwechsel hier ansteht oder vielleicht einfach strukturelle Änderungen bevorstehen. Aber
man möchte auch behaupten, dass Münster eigentlich nicht die schlechtesten Standorte sein könnten.
Genau, aber wenn man auch Hilton hört, das werden mit Sicherheit auch Hotels sein, die ja jetzt nicht alle geschlossen wären, sondern ohne jetzt irgendwelche Zukunftsprognosen zu nennen, aber entweder geht es weiter oder es findet sich mit Sicherheit bei den ein oder anderen Hotels ein anderer Betreiber. Aber ist halt kein Münsteraner Unternehmen, sondern die Münsteraner Hotels, die betroffen worden sind. Genau.
Trotzdem so nicht viel. Interessant. Ja. Ja, Ausblick. Ich hatte es gerade schon gesagt, spannend wird es. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass hier von der Woche der Wahrheit gesprochen wird, aber vielleicht schön der Reihe nach gucken wir als erstes mal kurz auf die volkswirtschaftlichen Daten, die dann in dieser Woche anstehen und das geht vielleicht heute schon los, 16 Uhr, Verbrauchervertrauen aus den USA. Über die Wichtigkeit des amerikanischen Konsumenten und des Verbrauchers haben wir ja oft genug schon drüber gesprochen. Highlight bestimmt der nächsten Woche die FED-Sitzung in den USA, 20 Uhr am Mittwoch. Da wird man natürlich gucken, auf die Unabhängigkeit der FED, die ja mit Riesenfragezeichen gerade versehen wird und auf das, was auf der Leitzinsseite passiert. Erwartet wird eigentlich nichts, nämlich dass der Leitzins bei 3,75 verbleibt. Gucken wir mal, ob dem tatsächlich auch so ist. Dann haben wir am Donnerstag noch Auftragseingänge in der Industrie in den USA und am Freitag wird es dann auch nochmal hier in Europa und Deutschland spannend. Da sehen wir einerseits die Arbeitslosenquote hier für Deutschland, wo ja die Tendenz in den letzten Monaten leider doch eher nach oben als nach unten gezeigt hat. Wir sehen dann Zahlen zum BIP-Wachstum. Auch da wird man gucken, ob wir zumindest im letzten Quartal noch mal ein kleines Wachstum ins Ziel haben, retten können. Und dann sehen wir um 14 Uhr noch Zahlen zur Inflation hier bei uns in Deutschland. Erwartet werden hier Inflationsdaten von 2%. Konsensschätzungen sind 2,1%. 2% Prognose von unserer DZ-Bank. Der letzte Wert lag bei 2% auch hier für Deutschland. Also das von der volkswirtschaftlichen Front. Aber es geht mehr als nur los mit der Berichtssaison. Das ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Startet mehr oder weniger heute mit Unternehmen wie Boeing, LVMH am Dienstag und Donnerstag dann definitiv mal komplett im Zeichen der großen Tech-Werte. Da haben wir am Mittwoch ASML hier aus den Niederlanden, dann haben wir eine Microsoft, eine Meta, eine Tesla, eine IBM, am Donnerstag dann hier aus Deutschland das wertvollste Unternehmen, eine SAP, eine Mastercard und dann haben wir am Freitag noch Unternehmen wie eine ExxonMobil, Verizon. Also definitiv wird es da die Qual der Wahl sein, welches der Unternehmen wir uns dann in der nächsten Woche nochmal vorknöpfen. Aber das könnte durchaus schon ein bisschen richtungsweisend sein, auch gerade für den ganzen Tech-Bereich, für den ganzen KI-Bereich, weil da doch mal mindestens 4 von den Mag-7-Unternehmen dann in dieser Woche tatsächlich berichten. Und das ist nun mal das, wo der Fokus drauf liegt.
Ne? Teilweise ist der Wachstum Erwartung ja gar nicht so hoch gegenüber Vorjahr, aber dennoch ich bin gespannt, ob die CapEx da weiterhin
relevant sind. Das ist es und du hast es ja gerade bei Intel gesehen, es wird auf den Ausblick ankommen. Also die Zahlen werden unumstritten gut sein. sein müssen, ne? Bei dem, was wir auch jetzt schon an Zahlen gesehen haben von solchen Unternehmen wie Taiwan Semiconductor, von Samsung, auch von Intel jetzt ja die Quartalszahlen fürs erste Quartal oder fürs letzte Quartal. Der Ausblick, der wird spannend sein.
Weil ich auch spannend fand, ich habe es gesehen, jetzt vielleicht nichts zum Ausblick, aber trotzdem interessant finde ich. Man hat im letzten Jahr gesehen, dass immer mehr Unternehmen bereit sind, auch für künstliche Intelligenz zu bezahlen. Also der Anstieg ist enorm.
Und das ist ja die große Frage, Lukas, ja immer gewesen, der Reifegrad dieser technologischen Entwicklung auch hin zur Monetarisierung. Ja. Wo stehen wir da, auch im Vergleich zu damals 99, 2000?
Das sieht
2000,
zumindest im letzten Jahr, wenn man das sieht, wie viele Unternehmen auch in Zukunft bereit sind, dafür zu zahlen, auch ein sehr starker Anstieg, plus tatsächlich die Integration der künstlichen Intelligenz in den verschiedensten Branchen und Segmenten.
Ja. Also jetzt der CEO von Taiwan Semiconductor letzte Woche noch gesagt, die KI kommt in der realen Welt an. Ich glaube, da wird man wahrscheinlich auch nochmal was von sehen, wenn dann tatsächlich jetzt die Zahlen präsentiert werden diese Woche. Das soll es gewesen sein.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de und dann
danke fürs Zuhören. Tschüss.
Woche. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.